Herzlich willkommen zu Oper ohne Ehrfurcht, Folge Nummer 5. Es wird immer mehr und heute wird eine schwere Folge, also zumindest für mich.
Oh, harter Daniel. Tobak.
Ja, harter Tobak, crazy, crazy, was hast du mir da wieder angetan heute?
Es passte einfach so schön.
Es passte so schön, ja, denn aktuell gehen alle Augen nach Aix-en-Provence zur Frau ohne Schatten. Und Daniel, das ist ein Werk, das du liebst und das mir schlaflose Nächte bereitet und wo es auch wieder eine schöne biografische kleine Schleife gibt, nämlich ins Jahr 2013. Haben wir als Studis zusammen angeguckt. Ich habe sogar die Karte. Willst du wissen, wo wir gesessen sind? Ich sag's dir.
Ich sag weiß dir, wo es wir gar saßen. Nicht mehr.
Also jetzt pass auf. Wir waren am Sonntag, den 24. November 2013 um 16 Uhr im dritten Rang rechts, wie sich's für Studierende gehört. Das hat immer noch 40,50 Euro gekostet.
Ja, aber wir haben da, also wenn ich mich erinnere, gut gesehen. Also und wir waren keine ganz, ganz schlimmen Karten.
Ja, und es war eine eindrucksvolle Inszenierung auf jeden Fall auch. Können wir nachher noch ein bisschen drüber reden.
Und es gibt dazu, das werden wir sicher auch noch posten, das Bild mit dem wunderbaren, legendären Titel Frau mit Schatten in Frau ohne Schatten.
Oh yes, checkt mal unsere Socials, da könnt ihr dieses Schmankerl sehen und vor allem, wie ich mit langen Haaren aussehe und du mit kurzen.
So ändern sich die Zeiten.
Aber hallo du. Aber in der Zwischenzeit, was ist passiert? Sehr, sehr viel. Es ist ja so, dass Strauss selbst schrieb, dass man diese Oper nicht oft genug hören könnte. Und genau das ist mein Problem. Es ist ein Riesending. Es ist, finde ich, echt auch nicht leicht. Und
ja. Es ist irre. Ich muss auch zugeben, und man muss also sagen, also du hast das schon anklingen lassen, es ist mein absolutes Lieblingswerk. Ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben. Aber selbst ich, als ich es das erste Mal live wirklich gesehen und gehört habe, war erstmal, muss man ehrlich sagen, total erschlagen. Weil es ist ein wirklich irre, irre komplexes, schweres, kompliziertes Werk, das wirklich, ja, einen erstmal so ein bisschen erschlägt, finde ich. Und also im besten Sinne. Und man braucht da, glaube ich, tatsächlich mehrmaliges Hören, um da irgendwie durchzukommen. Aber ich, also meine Erfahrung, bei mir hat es dann nach mehrmaligem Hören irgendwann dazu geführt, dass ich mir dieses Werk absolut verliebt habe. Weil es einfach so vielschichtig, so facettenreich und einfach, ich meine, Strauss und Hofmannsthal fanden, das war das A und U ihres Werks, ne? Also das war das Opus Magnum.
Ja, das mit dem Reinhören und das muss man sich wirklich erarbeiten und man muss es auch durchhalten. Also im Sinne von mal so an sich in der Länge durchhalten und dann auch durchhalten, da immer wieder reinzugehen mit der möglichen Aussicht, dass es wieder nichts wird. Und das ist genau mein Thema gewesen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, vielleicht war ich auch ein bisschen rausgefordert dann, dass ich sagen wollte, irgendwann muss sich das doch mir erschließen. Liegt es an mir oder liegt es am Werk? Und ist es am Ende so, dass es vielleicht anderen auch so wie mir geht, aber man ist nicht intellektuell, wenn man Frau ohne Schatten nicht gut findet? Nein. Was meinst du?
Nein, es liegt schon, glaube ich, sehr an dem Werk. Und ich kann mich erinnern, tatsächlich, vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, wir sind entweder in einer von den Pausen oder nach der Vorstellung die Treppen runtergegangen und dann war so ein kleines Kind, sicher 6, 7, 8 Jahre alt und so. Und ich konnte mich erinnern, dass ich gesagt habe, also wenn mich jemand in dem Alter in dieses Werk geschleppt hätte, ich wäre nie wieder in eine Oper gegangen.
Ich weiß es wieder.
Und ich stehe da absolut dazu. Also es ist wirklich, das ist nichts, was du dich einfach so ein bisschen berieseln lassen kannst. Und ich meine, wenn du das jetzt vergleichst mit früheren Strauss-Opern, so wie Elektra oder Salome, die auch harter Tobak sind, aber die gehen halt dann schnell vorüber, ne? Das sind eine Stunde 40, eine Stunde 45. Mhm. Das ist so ein packender, schneller Thriller und dann ist es vorbei. Frau in der Schatten hat halt 3 lange Akte. Das heißt, da hast du meistens 2 Pausen noch dazu. Das heißt, du sitzt da erstmal den ganzen Abend und wirst da nicht berieselt, sondern eigentlich beworfen mit philosophischen Metaphern, mit wirklich tiefgründigen Themen, die du aber auch erstmal aus diesen ganzen Metaphern raus gefuzeln musst, also es ist super, super anspruchsvoll, glaube ich. Es braucht wirklich da ganz viel, glaube ich, Konzentration und dass du da als Publikum auch wirklich mitgehst und eben nicht nur da sitzt und dich ja, berieseln lässt.
Das ist ausgeschlossen.
Sicher kein Berieselwerk.
Ja, man muss sich da also erstens richtig reinhören, weil das führt ja nirgends hin. Und dann ist ja die Handlung auch so eine Sache. Ich habe jetzt in dieses Programmheft noch mal reingeschaut. Also man kann diese Handlung schon so irre kompliziert erklären, dass du sagst, nee, okay, also irgendjemand hat keinen Schatten, Kinder, what? Ich habe mir mal überlegt, ich schreibe ja regelmäßig Opern-Schnellchecks.
Also schnell erklärt, ja.
Schnell erklärt in 2 Minuten, bevor es losgeht, noch schnell in der Schlange.
Da reichen die 2 Minuten, glaube ich, nicht aus.
Nee, das würde ich, also keine Ahnung, vielleicht muss ich es doch irgendwann mal machen, aber bisher habe ich die Finger davon gelassen. Ich habe es trotzdem halt so ganz, ganz harsch versucht. Also die Kaiserin besitzt keinen Schatten. Und deshalb kann sie kein Kind bekommen. What? Das
ist ja naja, das, also der Schatten ist halt diese Metapher für das Fruchtbarsein, für das die Möglichkeit, Kinder zu kriegen. Und allein damit fängt es ja schon an. Das ist so eine totale, ja, ich will sagen, weit hergeholte Metapher, aber es ist halt irgendwie, das muss man schon mal wissen, um die ganze Geschichte eigentlich zu verstehen. Und dieser Schatten wird eben gleichgesetzt mit der Möglichkeit, dass man Kinder bekommt. Und da fängt die ganze Geschichte halt an. Im Grunde, wenn du es wirklich total auf die Basics unterbricht, geht es eben darum, dass die Kaiserin ja auf eine Reise geht, um einen Schatten zu finden, zu erhalten. Und auf diesem Weg passiert halt allerlei. Es ist eine komplizierte Geschichte.
Mit einigen Sidequests, wie man neudeutsch sagen würde. Mit einigen Sidequests,
aber das Schöne daran ist, dass das ist auch wieder so typisch Hofmannsthal und Strauß, die sich ja selbst als die Wiedergeburt von Mozart und da Ponte sahen, haben die Frauen der Schatten so ein bisschen als ihre Zauberflöte gesehen, weil es ja auch so eine Prüfungsoper ist. Du hast ein hohes Paar, du hast ein niederes Paar, und das war immer so der Vergleich für die. Und das kann man tatsächlich nicht ganz von der Hand abweisen, da ist was dran. Aber es ist halt nochmal mit diesen ganzen Metaphern und davon ist eben dieser Schatten für das Kinderkriegen nur eine der vielen Metaphern, die da drankommen. Und es ist einfach ein irre verschlüsseltes Werk, mit dem man sich wirklich einfach, ich glaube, grundsätzlich schon einfach davor auseinandersetzen muss, damit man wirklich mitkommt sozusagen.
Das kann ja auch dann mal ganz schnell, wir haben schon über Märchen kurz gesprochen, also das kann ja sehr märchenhaft alles sein und diese ganze Geschichte, also der Kaiser wird versteinert, wenn es nicht gelingt, einen Schatten zu finden und der Kaiser ist eigentlich auch, ich würde den Alten versteinern lassen, die Vorgeschichte ist ja grausam.
Das ist schön, dass du das sagst, weil ich finde tatsächlich auch wieder einmal, der Kaiser eigentlich fast die blasseste Rolle in diesem ganzen Stück.
Bingo.
Zur Vorgeschichte tatsächlich, also die Kaiserin ist nicht irgendeine Kaiserin, sondern sie ist die Tochter des Geisterkönigs Kalkobat und hatte die Möglichkeit, die Kraft, sich in verschiedene Formen zu verwandeln. Und als sie da als Gazelle durch den Wald hüpft, fröhlich wird sie vom Kaiser, der auf der Jagd war, verletzt. Und als sich der so auf sie stürzt, wird aus dieser Gazelle plötzlich die Kaiserin. Und er verliebt sich natürlich sofort und nimmt sie sozusagen als Trophäenfrau nach Hause. Und jetzt sind eben irgendwie 12 Monate vergangen und die Frau wirft immer noch keinen Schatten. Also ist noch nicht schwanger geworden vom Kaiser und jetzt kommt so ein Geisterbote und sagt halt eben, wenn sie bis da und dahin, ich glaube 3 Tage sind's, keinen Schatten wirft, dann wird der Kaiser versteinert. Und darum begibt sie sich da zusammen mit ihrer Amme, die so ein bisschen ja Mephistophele Anzüge hat, in die Menschenwelt, um einen Schatten aufzutreiben. Und dort treffen sie jetzt eben auf dieses niedere Paar, das ist die Färberin und also der Färber Barak, der da übrigens der einzige ist, der einen Namen hat in diesem ganzen Stück.
Stimmt, stimmt.
Super interessant. Also ansonsten hast du halt den Kaiser, du hast die Kaiserin, du hast die Färberin, du hast die Amme, aber der einzige, der wirklich einen Namen hat, ist dieser Barak, den wir kurz kennenlernen und der so ein typischer Kerl halt ist. Der hat seinen Färberladen und die Frau ist halt super unglücklich und schreit die ganze Zeit eigentlich nur rum. Ja. Und von dieser Frau, da gibt's jetzt dann diesen Handel, dass sie ihren Schatten verkauft, wenn die Kaiserin und ihre Amme, die natürlich da inkognito sind, einfach für sie ein paar Tage als Dienerinnen arbeiten. Jetzt kommt's dann natürlich so, dass die dann irgendwann rauskommt irgendwie, dass sie ihren Schatten verkaufen. Und das ist jetzt die große Frage. Hat sie ihn verkauft oder wollte sie ihn nur verkaufen? Und da ist gerade der große Springpunkt in diesem zweiten Akt, wo dann alles irgendwie total in die Brüche geht, absolute Apokalypse. Und im dritten Akt sind wir dann in dieser märchenhaften Geisterwelt und da finden dann die Wege ja irgendwie dann doch wieder ja, zueinander. Und am Ende sind, Spoiler, alle glücklich und die Kaiserin erhält ihren Schatten nicht dadurch, dass sie ihn stiehlt oder verkauft von der Frau, sondern, und das ist das eigentlich das Schöne an dieser ganzen Geschichte, indem sie sich selbst überwindet und der Versuchung widersteht, erhält sie sozusagen ihren eigenen Schatten. Und da allein darin steckt einfach irre viel Philosophie aus der Zeit, da ist ganz viel Nietzsche drin, also sprach Zarathustra und man weiß ja, dass Hoffmannsthal und Strauss wahnsinnig begeistert von Nietzsche waren und da könnte ich dir jetzt noch stundenlang weiter erzählen.
Ja.
Aber das ist eigentlich das Schöne daran. Also es geht eigentlich darum, dass die Kaiserin zum Menschen wird, weil sie sich selbst überwindet. Das ja, ist eigentlich das so runtergebrochen die Message.
Das ist, wenn du es einem dann auch so liebevoll erklärst, wie du es gerade uns getan hast, dann hat man auch die Möglichkeit, finde ich, da mitzugehen. Also das im Sinne von Vorbereitung ist alles. Das ist ja wirklich eigentlich eine total spannende Message hat. Nämlich, es geht um Verantwortung und es geht um die super interessante Frage, kann ich mich guten Gewissens retten, indem ich jemand anderem etwas
auf
aufladen.
Kosten von jemand anderem, genau.
Ja.
Und da ist ja das ganz viel anderes natürlich. Also die Sache mit dem Kinderkriegen ist da drin. Da gibt's dann am Schluss vom ersten Akt diese schöne Szene, wo die Wächter aus dem Off singen und sie singen quasi an die Ehegatten in der Stadt und sagen sozusagen, die so quasi, sie haben nicht die Möglichkeit, sich fortzupflanzen um ihrer selbst willen, sondern weil sie eine Verantwortung gegenüber den Ungeborenen haben. Auch allein das ist also
oh, und auch schwierig. Da kann man ja auch in eine ganz schwierige
Ja, das, also es ist natürlich, aber es ist so vom Grundgedanken natürlich eine super schöne Idee. Und eben, es strotzt nur von Fragen von Moral und Ethik halt. Was übrigens das Thema meiner Masterarbeit war.
Die man ja lesen kann, wenn man jetzt Bock hat. Ey, Bock hat ist für dich ein gutes Stichwort, denn warum wird Menschen wie mir das einfach so oft und immer wieder angetan und als Prestigestück gebracht, wenn es doch eigentlich so schwer greifbar ist und ja eigentlich wirklich voll das Nerdy-Stück ist?
Ja, das trifft es total. Es ist ein totales Nerdy-Stück. Aber es ist einfach, so kompliziert es ist super eindrucksvoll. Also von der musikalischen Seite, da ist, und das ist das Spannende. Und deswegen haben die beiden ja auch dieses Werk so als ihr absolutes Megawerk gesehen, weil es einfach musikalisch und von der Story her, da ist alles drin. Also musikalisch zeigt Strauss da wirklich, ob jetzt von seinen einfacheren Opern, irgendwie da ist Rosenkavalier drin, da ist Ariadne auf Naxos drin, da ist Elektra drin, da ist Salome drin. Alles, was er eigentlich so bis dahin gemacht hat, findet sich musikalisch da drinnen. Es ist für diese Geisterwelt hat er diese doch sehr kammermusikalischen Elemente und dann gibt's aber vollstes Orchester, das wirklich bei Frauen der Schatten riesig ist. Also das sind um die 130 Leute, glaube ich, im Orchester. Also da brauchst du überhaupt erst mal ein Haus, wo die alle reinpassen. Zusätzlich dann natürlich ein Cast mit wirklich absolut erstklassigen Leuten, die du auch so schnell nicht findest. Also drum hatte es dieses Werk zuzüglich zu dieser wirklich komplexen Story auch relativ schwer am Anfang, weil du es einfach erstmal überhaupt auf die Bühne bringen musstest. Also das hat halt ganz oft wirklich nur an den ganz großen Häusern stattgefunden, weil es anders eigentlich kaum zu stemmen ist.
Aber es lohnt sich halt am Ende des Tages dieses Durchbeißen. Du hast jetzt gerade schon von dieser unglaublich vielschichtigen, komplexen Musik gesprochen, das ist ja so ein Paradoxon. Also du bist am Anfang übelst überfordert, dich da reinzuhören und dann irgendwann, ich möchte das mal mit diesem Phänomen des Runners High vergleichen, wenn du das erreicht hast, dann offenbart sich dir die Welt, also bei mir war das zumindest so. Und dann fällst du in so einen Sog rein und auf einmal macht alles so viel Sinn und dann gipfelt das in diesem unglaublich starken Finale, wo ich jedes Mal rausgehe.
Wo die Ohren um den Kopf fliegen.
Was haben, ja, wirklich. wenn ich heute aus einer Frau ohne Schatten rauskomme, dann frage ich mich oft, was habe ich eingenommen? Also
das macht sowas. Und genau so soll es sein. Also es ist wirklich, und das kommt halt dann natürlich, je öfter du es hörst, es aber ich glaube auch, ich meine, das muss ich schon sagen, auch als ich es das erste Mal hörte, und damals in Graz vor wirklich etlichen Jahren, ich ging da raus, war erstmal eben so, wie du sagst, so, was war das? Aber irgendwie warst du auch, obwohl du irgendwie jetzt erstmal so total erschlagen warst, so einfach super beeindruckt. Also es, ich kann es nicht anders sagen, du gingst da raus und bist echt mal so, wow, was war das? Und dann arbeitet es erstmal und auch jetzt, also ich krieg es laufen Gänsehaut, wenn ich vorne Schatzen sitze. Weil es einfach, es ist einfach geil.
Ja, es hat so eine ganz wilde Wirkung. Also ich finde, es hat auch sowas Mystisches und beklemmend finde ich es auch extrem. Ja. Und wir haben beide reingeschaut bei nach Aix-en-Provence zu unserem viel zitierten Freund Barry Kosky. Und das ist ja so, das Dunkle, da hat er mich schon abgeholt mit der Stimmung. Dieses, wo ja, sind ja. wir da? Was, in welcher wilden Welt bin ich da und das und hat wirklich in Faszination. In dem Punkt
passt es halt wirklich auch super gut, weil es ist natürlich auch immer Schatten, das liegt ja irgendwie auf der Hand, dass du da irgendwie mit damit spielst, aber es hat irgendwas, wie du sagst, Bedrückendes einfach, weil das ist natürlich eine totale, so dieses Märchensetting eigentlich jetzt nicht wirklich realistisch ist, aber mit den Themen, die da verhandelt werden, kann, glaube ich, jeder von uns was irgendwie mitnehmen.
Wenn du mal halt ankommst.
Wenn du mal ankommst. Also jetzt auch, wenn du die ganze Sache mit der Schwangerschaft und so beiseite nimmst, eben dieses mit sich selber kämpfen und wie weit kann ich gehen in meinem Leben, ohne auf Kosten von jemand anderen zu leben. Das, finde ich, sind Sachen, die einfach für jeden aktuell sind. Und dann wird das halt dort nur irgendwie anders ausgeschmückt. Aber drum finde ich es eigentlich auch ein Werk, das trotz dieses Märchensettings eigentlich so eine totale, ja, und drum ist es so bedrückend, weil es so total in deine eigene Realität greift eigentlich.
Können wir uns zulässt. Auf den Begriff Albtraummärchen einigen?
Albtraummärchen, absolut. Lustig, dass du das sagst. Es gibt tatsächlich nämlich auch diese Produktion von, Klaus Gut, glaube ich, die in Berlin, in Mailand und ja. in London zu sehen ja. war. Die habe ich in Berlin meinst. Gesehen. Und die spielt eigentlich so mit dieser, ja, ein bisschen Albtraum-Ästhetik. Und das hat super funktioniert. Und die Amme ist dann halt eben die in diesem Albtraum so ein bisschen die Fäden in der Hand hat, bis das ihr das alles am Ende entgleitet. Und das hat super funktioniert. Und auch eigentlich die Produktion, die wir gesehen haben in München da, diese Walikowski-Produktion, hat ja eigentlich auch so ein bisschen in diese Richtung gespielt. Da kamen dann diese kleinen Kinder mit diesen riesen ja. Tierköpfen.
Alter, waren die gruselig.
Das hat schon sowas wirklich Verstörendes eigentlich fast.
Aber das passt ist einfach ja, super zu diesem ja. Spiel. Und das ist ja, was dich und ich glaube ganz viele Leute dann am Ende des Tages auch dranhalten kann, wenn die Regie stimmt, wenn was los ist. Weil für mich wirklich die größte Schwäche von diesem Werk ist der Text. So genial Hoffmannsthal auch schreibt. Aber das ist so ein Manko, weil du kannst mich so schnell verlieren mit diesem Ding. Und was machst du bitte als Dramaturg damit? Also wo kannst du da, du brauchst ja alles.
Ja, klar. Nee, eben, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit. Und es gibt auch, finde ich, der große, sagen wir jetzt, dramaturgische Schwachpunkt ist in diesem zweiten Akt, wo Barbara ja dann rausfindet, dass seine Frau eigentlich ihren Schatten verkaufen will. und in dem Moment will er sie eigentlich umbringen. Und dann sagt sie aber wiederum, nee, ich habe es ja noch nicht getan. Und in dem Moment findet sie sozusagen die Liebe zu ihrem Mann neu, weil sie in so eine Seite von ihm erblickt, die sie vorher nicht gesehen hat, weil er sie umbringen will. Mhm. Und das ist für mich immer der knackende Punkt, wo ich mir auch denke, wenn du es jetzt nur liest und so, also da, wie erklärst du das? Wie erklärst du, dass das da total eskaliert, du hast die vorher nur im Streiten gesehen?
Und dann in dem Moment, wo sie sagt, was sie eigentlich davor hat und was für ein Deal sie da an der Hand hat, will er sie umbringen und dann verliebt sie sich neu in ihn. Und das finde ich ist super schwierig. Und das ist so der für mich an diesem Stück der große Schwachpunkt, weil sie dich da eigentlich total allein lassen.
Ja, und vor allem die Frauen katastrophal wegkommen. Also die eine Stockholm hoch 10, die Kaiserin.
Ja, bitte, das stimmt ist so. Eigentlich. Die Arme andere, sowieso ein absoluter Teufel.
Ja, boah, die Arme sowieso ein absoluter Teufel. Und die Färberin, die ist
auch so eine total keifende Wahnsinnige.
Ja, aber in einer heftig toxischen Beziehung. Also dieses Umdrehen, das finde ich. Ja. Und wenn dann oft das so als diese, wie kann ich das jetzt am besten ausdrücken? Also ich finde, da ist auch eine ganz, ganz große Gefahr für die Regie drin, das zu so einer Opferoper irgendwie zu machen. Ja. Und dann das so zu glorifizieren.
Du musst halt eigentlich diesen Weg super gut zeichnen, weil du hast eben am Anfang dieses Färberpaar, die dauernd streiten, also und eigentlich, glaube ich, sympathisiert jeder mit diesem Barg, weil er eigentlich am sympathischsten, glaube ich, von allen gezeichnet ist. Und trotzdem hat er auch so ein bisschen Schuld, dass diese Beziehung halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Und da, finde ich, musst du das wirklich zeigen von Anfang an, was ist das Problem in dieser Beziehung? Warum ist sie so frustriert? Warum funktioniert das überhaupt nicht? Und warum dreht sich halt das dann genau in diesem Finale von diesem zweiten Akt? Weil wenn sie dann am Anfang vom dritten Akt singen, dass sie sich total vermissen und jetzt erst schätzen sie ihr Gegenüber, nachdem es eigentlich ja mehr oder weniger vorbei ist, das, finde ich, ist sowas, wo du als Regisseur einen Plan haben musst, weil ansonsten funktioniert es nicht. Ich habe ja doch einige Produktionen jetzt gesehen, wo einfach dieser Knackmoment, diesen zweiten Akt übergangen wird, einfach, das ist halt jetzt so, okay, sie hat sich jetzt verliebt, aber wo einfach nicht drauf eingegangen wird. Und da finde ich, das ist so ein Kipppunkt, finde ich. Da musst du wirklich, wirklich dich, du musst irgendeine Idee haben, wie du das rüberbringst. Und klar, es ist schwierig, es ist vom Stück her einfach ein blöder Moment, aber da musst du dich auseinandersetzen und dann eigentlich funktioniert das gut, weil ich meine, die Kaiserin, die ist eigentlich von dem her, so komplex sie ist, am einfachsten gezeichnet, weil der Weg von am Anfang, wo sie halt so unschuldig, aber auch total planlos und naiv eigentlich ist, bis hin zu dem Moment, wo sie halt eben über sich selbst hinauswächst und dann eigentlich durch diese Erfahrung, die sie beim Färberpaar gemacht hat, dann eigentlich sieht, was es heißt, ein Mensch zu sein. Das ist sehr deutlich gezeichnet. Das finde ich tatsächlich, ist eigentlich relativ selbsterklärend. Ja, aber beim Färberpaar musst du halt wirklich, du musst schauen, wie du das machst, wie du das irgendwie löst, damit das irgendwie nachvollziehbar ist. Weil ansonsten fragt sich jeder, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Warum ist jetzt auf einmal wieder verliebt in den? Und dann wird es halt, wenn du es als Publikum nicht nachvollziehen kannst, dann wirkt es einfach nicht mehr, ne?
Ich glaube, du solltest dir da mal psychologischen Support holen, wenn du da wieder in so einer Inszenierung. Ja, doch, schreib mal sowas ins Programmheft. Da kämpfe ich mich gerne ein paar Seiten lang durch. Besser, als wenn man mir diese Handlung mit Hinterhandlung und was weiß ich nicht erklären muss. Weil das ist ja eigentlich das Interessanteste. Das auf die Bühne zu kriegen, das ist ja unmöglich. Also da müsstest du ja anstelle der Übertitel vielleicht noch irgendwie
einen Kommentar dazu.
Ein Kommentar, ja. Das wäre doch auch
Live-Kommentar.
Wir gucken das und machen dann mit einem Psychologen oder einer Psychologin einen Live-Kommentar. Ey, schon ein neues Format.
Opa als Therapie.
Mhm. Oh Gott, nein, bitte nehmt euch kein Vorbild an denen. Oh yes, oh no.
Naja, am Ende geht's ja gut aus.
Am Ende geht's, ja, so ein bisschen vergiftetes Happy End ist es auch. Ja. Manchmal habe ich mich da auch schon drüber geärgert, ehrlich gesagt, weil, also wenn dann konsequent durchziehen, man nimmt, wenn man jetzt böse sein will, nimmst du der Kaiserin dadurch, dass sie ja dann doch kriegt, was sie will, nimmst du ihr auch so ein bisschen von dieser Größe des Menschseins und des Konsequenzen und Verantwortung tragens,
ja,
meine Meinung.
Das ist natürlich, der Kontrast ist natürlich irre, ne? In diesem Moment, wo eigentlich alles zusammenläuft und sie die wichtigen Worte ausspricht, ich will nicht, also sie will nicht diesen Schatten von der Färberin da stehlen, dir wegnehmen. Und da kippt's ja total. Und danach ist einfach mal alles toll und alles ist super, alle sind happy. Das ist natürlich ein irrer Kontrast, der auch so ein bisschen,
klar ist dann alles gut, aber ist dann alles, was davor war und eigentlich das Problem war und schlecht war, sofort vergessen? Weil es ist dann wirklich, es kippt so von total der Moment absoluter Dramatik und Tragik. Und 2 Minuten später singen die Engel und alles ist super toll. Nein, nicht die Engel, die Stimmen der Ungeborenen sind das.
Ja.
So ein quasi engelsgleichen Chor, der Kaiser ist wieder wach und alles ist super und happy. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Kritikpunkt, wo man sagen kann, ja, ist das jetzt auf einmal dann alles vergessen? Ist alles gut?
Mhm.
Fragezeichen.
Würdest du daran was verändern? Oder was, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, was eben schon gut ist und was drin ist und was vor allem drin bleiben muss. Aber was darf man deiner Meinung nach dann überhaupt verändern? Darf man was verändern?
Verändern, ja. Gut, was willst du verändern? Also, du musst das Stück, ich meine.
Also, ich würde ja den moralischen Kern verändern, aber ich habe dazu jetzt genügend Ausführungen gemacht.
Du musst ja sowieso mit
diesem
Stück, du musst ja erstmal dich da so tief einlesen, um diesem Stück überhaupt irgendwie da ranzukommen an dem, worum es da geht. Und dann eigentlich sagen, was willst du als Regisseur eigentlich da als Message dem Publikum mitgeben? Weil gut, ich meine, diese Sache mit dem über sich selbst hinauswachen, die ist drinnen, aber worauf willst du deinen Fokus legen? Ich habe eine sehr umstrittene Inszenierung in Berlin zuletzt gesehen von Tobias Kratzer, der da ganz viele Sachen reingebracht hat, die ich für ein bisschen schwierig halte, irgendwie, wo dann im dritten Akt, wo eben Barg und seine Frau sich eigentlich dann wieder vermissen und eigentlich gerne wieder beisammen wären, waren die da bei der Eheberatung und haben eigentlich in diesem Duett, wo sie sich vermissen, haben sie eigentlich wieder total gestritten. Das ging für dich zum Beispiel gar nicht wirklich auf. Also da haben wir auch gefragt.
Aber das würde ja eine sehr anschauliche Erklärung wiederum liefern. Also ich kann da irgendwie so ein bisschen relaten gerade. Ich habe die Inszenierung nicht gesehen, aber wenn du mir das so erzählst.
Also wenn dann hätte ich es ja davor verstanden. Aber in dem Moment, wo das ja eben wieder gedreht ist, dann sie zur Eheberatung schicken und sie streiten lassen, wo sie sich eigentlich besingen, wie sie sich vermissen, finde ich, ging halt nicht so richtig auf. Das hätte man vielleicht dann irgendwie vorher besser unterbringen können, wo es wirklich um eine Streiterei, wo es wirklich um diesen Konflikt in dem zweiten Akt geht. Aber das ging, finde ich, gar nicht auf. Und da war die Kaiserin auch, finde ich, sehr, sehr blass gezeichnet, was mich auch so ein bisschen gestört hat. Also ich finde eigentlich, also der blasseste Charakter von denen ist natürlich wieder der Tenor, der Kaiser. Der hat auch wirklich überhaupt relativ wenig zu tun im Gegensatz zu den anderen Hauptcharakteren. Aber eigentlich macht er die Kaiserin, also quasi im Schlaf. Aber eigentlich ist er die Kaiserin, die mitunter die größte Entwicklung ja durchmacht, eben von diesem naiven, überhaupt nicht mit anderen Leuten involvierten Wesen bis hin zu dem Moment, wo sie halt zum Mensch wird. Und eigentlich kam das, finde ich, so ein bisschen zu kurz.
In dieser Inszenierung.
Fand ich eigentlich die Walikowski-Inszenierung in München wirklich, also das war da hervorragend gezeichnet, weil du wirklich am Anfang hattest, das war halt so ein bisschen Rich Girl, ne?
Ja.
Und am Ende war das irgendwie nachvollziehbarer, dass sie am Ende ja ein bisschen mit einem normalen menschlichen Leben konfrontiert ist und halt dadurch selbst zum Menschen wird.
Ja. Aber jetzt hast du mir immer noch nicht beantwortet, warum hält sich das so auf dem Spielplan, wenn doch so viele Menschen damit Probleme haben?
Weil es einfach, glaube ich, genug Nerds gibt, die es total cool finden. Und zweitens eben, weil es auch, glaube ich, wenn du da erstmal total erschlagen bist, wenn du das erste Mal siehst oder so und da total ein Neuling bist, glaube ich, macht es schon was mit dir. Auch wenn du da jetzt vielleicht erstmal total überfordert bist und auch jetzt musikalisch, da ich da nicht so wirklich zurechtfindest, das macht was mit dir und das hinterlässt, glaube ich, schon einen bleibenden Eindruck. Und dann, glaube ich, wenn man dem Stück die Chance gibt, es nochmal anzusehen, dann wird es, glaube ich, mit jedem Mal spannender und interessanter. Und so kompliziert es ist, und ich glaube, keiner geht da beim ersten Mal raus und ist da total auf der Höhe und hat alles verstanden. Aber es nimmt dich irgendwo so weit mit, glaube ich, dass es ja, eine gewisse Neugier weckt, glaube ich.
Dahinter steckt ein Pakt von Strauß-Fanatikern wie dir, die dafür sorgen, dass das einfach immer wieder auf die Spielpläne kommt, dass man einfach öfter reingehen muss, weil man sonst nichts mehr anderes sehen kann. Und dann passiert es dir, so wie mir, dass du dann irgendwann kippst und es dann einfach nur noch hart abfeierst. Also zumindest die Musik,
weil
die Handlung, die wird mich niemals kriegen. Da ist also mein modernes Frauengehirn schreit da einfach von Anfang an Red Flag. Und nicht nur, dass dieser Kaiser schwach ist, er ist für mich auch der unsympathischste. Und
ja, ey, aber das ist auch ganz klar. Ich meine, die Frauen sind da diejenigen, die alles in der Hand haben. Ne? Die Männer sind da eigentlich total passiv. Also die Handlung vorantreiben, sind die Frauen.
Mal
die,
wieder.
Die Amme natürlich auf ihre eigene dämonische Weise. Die Kaiserin ja schlussendlich eindem, wie sie dann schlussendlich handelt und indem sie eben nicht der bösartigen Einflussnahme von der Amme folgt, und die Färberin selber ist ja auch eigentlich quasi diejenige, die schlussendlich dann sagt, nee, Moment, ich habe es nicht getan, ich mache einen Rückzieher. Also eigentlich haben die Frauen hier alles in der Hand.
So kann man
es
sehen.
Wie so oft bei Strauß.
Das hast du jetzt wieder schön hin erklärt. Aber gut, mach doch du mal eine Inszenierung. Eine Sache habe ich dich heute noch nicht gefragt. Was wäre deine Regieidee?
Das lässt sich, glaube ich, nicht so einfach sagen. Ich hätte da, glaube ich, am Moment hatte viel zu viel Respekt, um da wirklich, also.
Witzig. Ich würde da auch nicht mich dran wagen, glaube ich, eine Kritik drüber zu schreiben. Wenn man mich fragen würde, würde ich das, glaube ich, ablehnen.
Ja, weil es einfach, also ich habe Respekt vor jedem, der sich diesem Stück aussetzt. Das, weil du da eben wirklich, du musst dich da erstmal richtig einarbeiten, bevor du da irgendwas machen kannst. Und allein dafür gebührt es schon Respekt, finde ich.
Also ist dieses Werk sozusagen so ein Test, wenn du das gut findest, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Dann bist du drin in diesem
dann
bist Strauß.
Du drin, dann hast du den Virus und du kommst dann nicht mehr weg davon.
Und solche Leute halten das auf den Spielplänen. Ich sag's doch. So, heute große Überraschung. Was wird dann jetzt für ein Urteil fällen?
Ich würde mal sagen, Repertoire. Und zwar noch öfter. Noch mehr, noch öfter.
Ja, ich finde, das reicht schon. Also ich schmeiße es natürlich auch nicht vom Spielplan, aber ich fordere unbedingt irgendwie Entzerrung dieses Textes, dieser Handlung und eine kluge, reflektierte Regie, die verantwortungsvoll damit umgeht, was man da auch reindeuten kann, eben im Thema Kinderwunsch, und weiter soll es jetzt an der Stelle nicht
und
gehen.
Und einen psychologischen Kommentar neben den Übertiteln.
Ja, den hätte ich ja wirklich gerne mal. Ach, da gibt es doch bestimmt psychologische Doktorarbeiten, wo sowas mal verhandelt wurde, oder? Die Strauß-Fans sind doch überall.
Das will ich meinen.
Gut, also, die Frau ohne Schatten darf bleiben. Und zum Abschluss meine Frage an euch. Wenn ihr es durchgehalten habt bis zum Ende, dann schafft ihr die Frau ohne Schatten auch. Und dann könnt ihr uns ja mal schreiben, durch welche Werke ihr euch quälen musstet und wie oft, damit ihr sie dann so hart abfeiern konntet, wie Dani seine Frau ohne Schatten.
Und falls ihr sie gesehen habt, wie war das? Was war das für eine Erfahrung? Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der nach mehrmaligem Sehen und Hören.
Was hat es mit euch gemacht?
Was hat es mit euch gemacht? Was macht Frau ohne Schatten mit euch?
Das könnt ihr euch jetzt überlegen, und wir überlegen uns dann, was wir das nächste Mal für ein Werk zerlegen wollen. Ihr könnt uns das natürlich auch immer gerne vorschlagen. Wir freuen uns über einen regen Austausch, aber dieses Mal eben am meisten mit, was hat euch schon so richtig fertig gemacht?